Einen schönen guten Abend euch allen. Schön, dass ihr den Weg wieder hierher gefunden habt, dass ihr heute Abend wieder dabei seid, neue mitgebracht habt, dass noch jemand dazugekommen ist. Ich freue mich auf den Abend, auch vom Thema her. Es war ja gestern schon sehr spannend, das Thema Menschenwort oder Gotteswort. Ich fand, Roland, du hast uns da gute Erklärungen und vor allem Denkanstöße schon dazu gegeben, aber es ist noch viel Grund zum Weiterdenken. Heute kommen wir zum nächsten Thema, das Oberthema über den ganzen 4 Sessions, möchte ich mal sagen. Also wenn ich den Sonntagsgottesdienst mit einbeziehe, ist ja ganz egal oder was, kritische Fragen an den Glauben. Und heute diese kritische Frage, Fakt oder Fiktion, ist Jesus wirklich auferstanden? Oh, das ist eine heikle Frage. Ich habe mich zu Hause mal hingesetzt, habe nachgeguckt, was sagt der Duden denn über Fakt und Fiktion? Weil die Wörter benutzen wir zwar, aber ob man so genau weiß, was das bedeutet. Als erstes Fakt sagt der Duden, und das ist auch das Erste, was im Duden dazu steht, Fakt ist männlich, maskulin. So gut, die Fakten sind männlich. Synonyme dazu sind Faktum, Tatsache, Wirklichkeit, Realität. Ja, ist männlich. Fiktion, da sagt der Duden auch wieder dazu, als erstes Fiktion ist feminin. Und erklärt dann in 2 verschiedenen Erklärungen einmal, Fiktion ist etwas, was nur in der Vorstellung existiert. Etwas Vorgestelltes, Erdachtes. Und 2. Erklärung, bewusst gesetzte, widerspruchsvolle oder falsche Annahme als methodisches Hilfsmittel bei der Lösung eines Problems. Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist das eine bewusst gesetzte, widerspruchsvolle oder falsche Annahme als methodisches Hilfsmittel bei der Lösung eines Problems? Oder ist es eine Tatsache, eine Wirklichkeit? In dem Spannungsfeld stehst du heute, Roland, dass du uns dazu einiges sagst. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bei uns bist. Und so wollen wir in den Abend hineingehen. Ich bin gespannt, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Lass uns zusammen beten und dann darfst du weitermachen. Herr Jesus, hab Dank, dass wir uns darüber Gedanken machen können. Danke, dass wir daran graben dürfen, dass wir nachforschen dürfen, dass wir wirklich auch Gewissheit bekommen. Es muss uns nicht egal sein, ist es Fakt oder Fiktion, sondern dass wir Gewissheit haben dürfen, dass wir wirklich auch Erkenntnis erlangen, dass wir Dinge feststellen, die du uns gegeben hast. Danke, dass du Roland gebrauchen möchtest, uns dein Wort auszulegen, dass du ihn gebrauchen möchtest, uns Dinge zu erklären. Und so bitte ich dich um deinen Segen über diesem Abend. Amen.
Ja, ich wünsche auch einen guten Abend. Ich freue mich, dass auch heute wieder so viele die Midsommersmüdigkeit bekämpfen, indem sie hier hinkommen. Und ich habe schon Beschwerden gehört, wo ist das kühle, blonde Bier oder so. Aber ich glaube, es gibt hinterher noch zumindest Eis oder die Gelegenheit, beieinander zu sein. Von daher kann man sich jetzt schon mal freuen. Mein Name ist Roland Werner. Ich komme aus Marburg, auch jetzt gerade aktuell aus Marburg. Freue mich, dass ich hier heute sein kann. Es gibt so manches hin und her zwischen Haiger und Marburg. Ihr seid ja noch gerade so Hessen, wenn ich das richtig sehe. Ja? Und ich komme ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, also genau an der Grenze, wohne jetzt in Hessen. Das ist schön. Ja, 45 Minuten etwa werde ich mir Zeit nehmen und dann haben wir eine Zeit, Viertelstunde etwa für Fragen. Danach gibt es ja auch hier die Möglichkeit noch im Kreis, so wie gestern hatten wir eine sehr angeregte Unterhaltung, vor allen Dingen mit vielen jungen Leuten. All das ist möglich. Ich möchte einsteigen an diesem Thema, ob das jetzt wichtig ist, dass das weiblich ist oder männlich, diese Worte weiß ich nicht. Aber es gibt noch ein drittes Wort, was auch mit dem Buchstaben F anfängt, nämlich das Wort ist Faszination. Und ich habe ein Buch vor vielen Jahren geschrieben, was in Deutsch, glaube ich, schon in 8 oder 9 Auflagen erschienen ist, auch in verschiedenen anderen Sprachen, Indonesisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Slowakisch und so weiter. Das heißt Faszination Jesus. Und alles, was ich heute sage, steht besser und besser formuliert in diesem Buch. Leider gibt es das gerade nicht. Das ist, die achte Auflage ist vergriffen seit einem Jahr, aber ein Freund von mir wird es jetzt neu auflegen in einem kleinen Verlag. Und wer sich wirklich dafür interessiert, für sich selbst im Glauben gewisser zu werden oder auch für Menschen, mit denen man im Gespräch ist über den Glauben, empfehle ich genau dieses Buch Faszination Jesus. Das ist das dritte F, Fakt, Fiktion, Faszination. Und aus dem vielen, was man jetzt sagen könnte über das Thema der historischen Glaubwürdigkeit, der Historizität, der Geschichtlichkeit, der Tatsächlichkeit von Jesus, von dem, was im Neuen Testament steht, möchte ich genau diesen Punkt der Auferstehung rausnehmen. Warum? Weil ich glaube, dass an dem Thema Auferstehung sich das ganze Christentum entscheidet. Paulus sagt das schon in 1. Korinther 15, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen, weil wir vertrauen auf etwas, was nur eine Fiktion ist, was ein Märchen ist, ein Mythos, aber nicht wahr ist. Dann geht er aber weiter und sagt, nun ist aber Christus auferstanden und er ist der Erste von denen, die entschlafen sind, wobei das eine Metapher ist für die gestorben sind. Der Erste, der die Todesmauer durchbrochen hat. Als der Apostel Paulus Anfang der 50er Jahre, also etwa 20 Jahre nach Kreuz und Auferstehung Jesu, in Athen sprach, auf dem Areopag, da haben die Leute ihn überhaupt erst gar nicht verstanden, weil die Athener, die waren ja so eingeteilt in verschiedene Gruppen. Da gab es die vielen Sklaven, die die Arbeit machen mussten. Da gab es die Frauen, die meistens zu Hause bleiben mussten, auch in der tollen athenischen Demokratie. Und dann gab es die reichen, freien Männer, die nichts anderes zu tun hatten, als den ganzen Tag im Café zu sitzen und über etwas zu sprechen, was sie gerade interessierte. Und das, deswegen steht auch in der Apostelgeschichte, die Athener hatten nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag darüber zu reden, was gibt es Neues. Also es war so eine so wie die saßen die ganze Zeit an ihrem Handy und haben geguckt, was gibt es, was Neues. Und jetzt kommt Paulus rein und er redet und sie können gar nicht verstehen. Und dann heißt es, sagen sie, was will dieser Wortverstreuer, das ist das wörtliche Wort auf dem Griechischen, was will dieser Wortverstreuer uns eigentlich sagen? Der will uns anscheinend neue Götter verkündigen, weil er redet die ganze Zeit über Jesus und Anastasis, Jesus und Auferstehung. Und weil es in Griechenland so üblich war, dass jeder männliche Gott eine weibliche Gefährtin hatte, der Zeus hatte die Hera, der Apollo hatte die Aphrodite, also es waren immer so Götterpaare, immer so eine Göttin, ein Gott, oder im alten Israel war es sehr ähnlich, Baal und Astarte, also immer so zwei, die zusammengehörten, dachten sie, der erzählt uns etwas von einem Gott namens Jesus und seiner Begleiterin, seiner Ehefrau namens Auferstehung, Anastasis. Das zeigt aber, wie zentral Auferstehung für Paulus war. Und als er dann oben auf dem Areopag, da kann man ja hin, wer, vielleicht war der eine oder die andere schon mal da in Griechenland, da oben, wo der tolle Tempel steht, auf der Akropolis, und da ist der Areopag, dieser freie Platz. Da haben sie gesagt, wir machen jetzt einen Termin mit dir und da kannst du mal erklären, was du uns hier eigentlich erzählen willst. Und dann erzählt er, und wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 17, ganz interessant. Und dann heißt es am Ende, als er von der Auferstehung der Toten sprach, fingen sie an, sich lächerlich zu machen. Und die einen sagten, das ist Unsinn, was der erzählt. Die anderen nahmen es an und die Dritten sagten, wir wollen dich noch mal ein andermal hören. Wir machen noch mal ein Nachfolgegespräch. Warum war für die Griechen damals das Thema Auferstehung so lächerlich? Ja, weil Paulus von einer Auferstehung des Leibes sprach. Und für die Griechen war der Leib völlig uninteressant. Die waren von Plato her geprägt. Und nach dem platonischen System war es so, dass der Körper und die Materie, also dieses, was wir als geschaffene, sichtbare, anfassbare Wirklichkeit sehen, das war uninteressant. Es ging eigentlich um die Seele, es ging um diesen Götterfunken. Es ging um dieses Göttliche in uns. Und interessanterweise hat genau dieser platonische Gedanke der alten Griechen bis in die Kirche hinein gewirkt in den folgenden Jahrhunderten und hat zu einer gewissen Leibfeindlichkeit geführt. und auch dazu, dass wir sozusagen das Geistige und das Seelische irgendwie höher schätzen. Und die Griechen sagten, wir wollen gar keine Auferstehung. Ja, was wollen wir mit diesem Leib? Wir wollen was ganz anderes, nämlich dass die Seele, dass der Götterfunken irgendwie befreit wird von der Leiblichkeit und aufsteigt. Deswegen fanden die das auch so lächerlich. Jetzt hat aber Paulus gesagt, nein. Jesus, der gekreuzigt wurde am Kreuz vor 22 Jahren, das war damals, das ist so, als ob wir von über etwas reden, was im Jahre 2000 oder 2001 passiert ist, der vor kurzem gestorben ist in Israel, den Verbrechertod an einem Kreuz, den die Römer hingerichtet haben, den hat Gott auferweckt und zwar leiblich auferweckt. Und der ist jetzt im Himmel und wird wiederkommen in Herrlichkeit und diese ganze Erde erneuern. Er ist der Richter und er ist der Weltenherr. Und es wird ein Gericht geben. Auch darüber redet Paulus am Ende von Apostelgeschichte 17. Könnt ihr nachlesen. Da ist ja diese Rede auf dem Areopag von Lukas nachgezeichnet. Und da sind die völlig ausgerastet und haben gesagt, erstens, eine Auferstehung des Leibes interessiert uns gar nicht, kann gar nicht sein. Der Leib, das ist was Minderwertiges. Nein, sagt Paulus, Gott hat den Menschen geschaffen und auch der Leib ist gut. Und wir werden in der neuen Auferstehungswirklichkeit als ganze Menschen leben, in einer neuen Wirklichkeit, einer neuen Geistleiblichkeit. Vielleicht hat er das Wort nicht benutzt, aber das ist das, was die Bibel bezeugt. Das ist das auch, was wir bei dem auferstandenen Jesus sehen, wie er uns in den Evangelien berichtet wird. Er hat ja ganz interessant so eine Art Doppelexistenz. Er hat auf der einen Seite die Fähigkeit, einfach da zu sein, durch die Wand zu gehen. Ne? Als sie beieinander waren, da stand er plötzlich mitten unter ihnen. Das heißt also, er war nicht gebunden an Raum und Zeit, sondern er kann einfach präsent sein. Und gleichzeitig hat er aber die Fähigkeit, auch zu essen und trinken. Und er sagt zum Thomas, dem zweifelnden Thomas, komm her und rühre mich an. Und sieh doch, dass ein Geist, ich bin kein Geist, ich bin kein Gespenst, ich bin nicht eine Fiktion, ich bin nicht ein Phantasma, sondern ich bin wirklich derselbe Jesus. Und dann heißt es, die gaben ihm, sagt er, bringt mir was Brot, bringt mir was Fisch, das esse ich vor euren Augen, damit ihr seht, ich bin es wirklich. Und wir merken, da ist eine Wirklichkeit beschrieben, die für uns erst einmal nicht verständlich ist, weil sie sozusagen eine dimensionenübergreifende Wirklichkeit ist. Wir können uns vorstellen, dass es eine geistige Welt gibt und wir können diese körperliche Welt sehen, begreifen, aber in Jesus, dem Auferstandenen, kommen diese beiden Wirklichkeiten zusammen in einer neuen Realität, in einer neuen Art der Existenz, der erste, so sagt Paulus, von denen, die gestorben sind, der auferstanden ist in einem unzerstörbaren Auferstehungsleben. So, das erzählt er alles den Athenern und die sagen, hey, sorry, aber manche haben ihm vertraut, haben das geglaubt und sind dann zu Nachfolgern dieses auferstandenen Jesus geworden. So, jetzt weiß ich, dass ich heute Abend niemandem die Auferstehung Jesu beweisen kann. Das ist auch nicht mein Ziel. Aber mein Ziel ist zwei Dinge. Erstens, einige der Grundbarrieren, die wir im Denken haben, wegzuräumen, dass man den Gedanken an sich heranlassen kann, dass das vielleicht doch so gewesen sein könnte. Also erstmal Denkbarrieren wegräumen. Und dann will ich zweitens darüber reden, warum ich persönlich an die Auferstehung Jesu glaube, beziehungsweise daran, dass wenn das Neue Testament von der Auferstehung Jesu redet, es eben nicht auf die Seite der Fiktion, sondern auf die Seite des Faktums gehört. Ich fange aber ein bisschen an einer anderen Stelle an. Ich habe vor einigen Jahren in Moskau an der Universität geredet über Jesus Christus, das war direkt nach Perestroika, ist also schon gut 30 Jahre her. Und es war ein voller Saal. Damals waren die Leute ganz, ganz offen für neue Dinge, die aus dem Westen kamen. Es war in der englischen Fakultät an der Lomonossow-Universität und ich habe dann etwa eine Stunde geredet über Jesus, über die historischen Begründungen, die wir haben für Jesus und wer er war und was das Kreuz bedeutet und was die Auferstehung ist. Die Auferstehung ein Fakt ist. Als ich fertig war, meldet sich ein Professor und sagt zu mir, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass Jesus Christus eine historische Person gewesen ist? Ich habe gesagt, ja, das habe ich jetzt eine Stunde lang versucht zu erzählen. Ja, ist genau das, was ich versuche. Sag ich, wie kommen Sie zu der Frage? Sagt er, ja, wir haben gelernt bei uns in der Schule, dass Jesus nie existiert habe, sondern dass er eine Fiktion, eine Gestalt ist, eine Märchenfigur wie Frau Holle oder Väterchen Schnee oder so. Also gesagt, dann sage ich, ja, okay, wir können uns darüber streiten, dass er auferstanden ist, aber dass Jesus existiert hat, dass er gelebt hat, dass er gekreuzigt wurde, dass er Wunder getan hat, da sind sich alle Historiker einig. Ja, darüber schreibt, das war gestern in unserer Kleingruppe auch ein Gesprächspunkt, darüber schreiben auch nichtchristliche Autoren wie Josephus Flavius und Sueton und Tacitus und sogar im rabbinischen Talmud, die gegen Jesus geschrieben haben, geben sie zu, dass er Wunder getan hat. Und es wird bezeugt, dass er existiert hat und dass er gestorben ist am Kreuz. Also darüber können wir, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Das ist kein Thema des Glaubens, sondern das ist ein Thema, einfach, das ist einfach historische Faktizität. Da brauchen wir gar keinen Glauben für, ja? Dass Jesus existiert hat, dass er Wunder getan hat, dass er gekreuzigt wurde unter Pontius Pilatus. Das Thema, wo wir uns vielleicht streiten können, ist die Frage, ist er wirklich auferstanden? Und dann habe ich gesagt, wie wurde Ihnen das denn erzählt? Da sagte er, ja, wir haben gelernt, weil Jesus ja von Herodes dem Großen umgebracht werden sollte als Baby, sollte ja dieser Kindermord in Bethlehem, dass das die Bibel schreibt, aber wir wissen, dass Herodes der Große im Jahr 4 vor Christus gestorben ist. Wie kann also, wenn er schon gestorben ist, der Herodes der Große, er das Kind Jesus umbringen wollen? Das passt doch nicht. Jetzt ist das ein sehr billiges Argument, weil wir einfach wissen, ja, Jesus ist eben nicht im Jahr 0 geboren, sondern er ist im Jahr 6 oder 7 vor Christus geboren. Der Mönch, sein Name war Dionysius Exiguus, im 7. Jahrhundert in Italien, der den alten römischen Kalender in die neue christliche Zeitrechnung, der wir heute folgen, umgerechnet hat, der hat sich etwas vertan. Der war sicher besser in Mathe als ich, weil ich hätte das noch nicht mal versucht, ja. Aber es gab halt da, er hat da einen kleinen Fehler eingebaut. Das heißt also, wir wissen heute, dass als Jesus, wo er im Jahr 30 gestorben ist, nach aller Wahrscheinlichkeit im April 30, dass er da nicht erst 30 Jahre alt war, sondern wahrscheinlich 36 Jahre oder möglicherweise auch schon 37 Jahre. Also solche Sachen kann man wegräumen. Bei der Auferstehung allerdings sind wir in einem etwas schwierigeren Thema, weil wir hier einen Indizienbeweis antreten müssen. Niemand von uns war dabei. Also niemand von uns kann mit Sicherheit behaupten und belegen, dass er auferstanden ist. Und niemand von uns kann beweisen mit Sicherheit, dass er nicht auferstanden ist. Ja? Sondern wir sind sozusagen an einer Stelle, wo wir ein historisches Ereignis aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Indizien hinweisen, erschließen müssen. Und das ist bei allen historischen Dingen so. Ja? Es gibt natürlich, es gibt Dinge, da waren wir nicht dabei. Gut, in der heutigen Zeit gibt es, kann man sagen, da gibt es Videoaufnahmen, aber inzwischen haben wir auch schon wieder, können wir sogar mit ChatGPT und so, können wir sogar Fakes machen und mit der künstlichen Intelligenz. Also irgendwann wird es wieder schwieriger werden, zu schauen, was war denn jetzt wirklich. Also gehen wir, aber wenn wir sagen, ist Cäsar wirklich über den Rubikon geschritten und hat er dort gesagt, die Würfel sind gefallen, alia jacta ist? Oder ist Napoleon auf St. Helena gestorben? Was, Helena? Ja, ne? Oder, ne, genau, danke. Elba war er vorher und Helena ist dann auch gestorben. Ne? Oder ist Hannibal mit seinen Elefanten über Spanien und über die Alpen bis nach Italien gekommen? Da müssen wir uns auf Indizien verlassen, also zum Beispiel auf die Aussagen von Zeitgenossen, von Leuten, die das bezeugen. Und da kann man schauen, sind die Leute, die das bezeugen, die das berichten, sind die glaubwürdig oder sind die nicht glaubwürdig? Es gibt aber bei der Auferstehung, und ich sagte, das will ich zuerst ein bisschen bearbeiten, gibt es auch Barrieren, die davor sind, weil man sagen kann, und das sagen auch viele, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil sowas kommt nicht vor. Wer tot ist, ist tot. Wenn man das jetzt wissenschaftlicher ausdrückt, könnte man sagen, es gibt für dieses behauptete Ereignis der Auferstehung Jesu keine Analogie. Also kein entsprechendes Ereignis, was man woanders schon mal gehört hat oder wiederholen kann. Ja? Also es kommt nicht vor, dass jemand vom Tod aufersteht. Also es ist ein analogieloses Ereignis und das ist im Sinne von der Naturwissenschaft dann nicht sozusagen nicht möglich. Weil also Naturwissenschaft besteht ja darin, dass man bestimmte Versuchsdinge wiederholen kann. Also ich nehme diese Flüssigkeit, die ist meinetwegen gelb und ich nehme diese Flüssigkeit, die ist blau und ich gieße die zusammen und dann kommt da eine grüne Flüssigkeit aus. Und das mache ich zweimal und das mache ich fünfmal und das mache ich 400.000 Mal und es ist immer das gleiche Ergebnis. Ja? So geht man naturwissenschaftlich vor. Ich tue zwei Äpfel auf den Tisch und nochmal zwei Äpfel, dann zähle ich, sind vier. Und wenn ich morgen wieder zwei Äpfel und wieder zwei Äpfel hinlege, sind die immer noch vier und sind nicht fünf. Also das ist Naturwissenschaft. Die Auferstehung kann man aber nicht auf diesem naturwissenschaftlichen Weg beweisen. Es ist keine wiederholbare Sache. Übrigens sagt die Bibel auch nicht. Die Bibel sagt ja nicht, okay, da ist Jesus auferstanden und da sind noch 3,5 andere auferstanden und der Paulus ist auch noch auferstanden und der Petrus auch noch. Nein. Die Bibel sagt ja was völlig anderes. Die sagt nämlich, das, was nicht vorstellbar ist, das, was keine Analogie hat, das, was normalerweise nicht vorkommt, ist aber doch passiert. Nämlich, dass der tote Jesus auferweckt worden ist. So, das ist sozusagen die eine Schiene. Die andere Schiene ist, also und dazu möchte ich sagen, okay, also die These, es gibt, bitte, wenn es jetzt langweilig ist, mal eben 2 Minuten abschalten und dann wieder einschalten. Ja, die These, dass es kein analogieloses Ereignis geben kann. Also alles muss reproduzierbar sein. Jede Geburt ist natürlich einzigartig, aber es ist nicht einzigartig, dass ein Mensch geboren wird. Ja? Meine und ihre und deine Geburt ist insofern etwas einzigartig, als der Mensch, der da geboren wurde, einzigartig ist. Aber der Vorgang der Geburt ist nicht ein einzigartiger, sondern Menschen werden halt geboren. Ja, so ist das halt. Das passiert immer wieder. Aber es gibt ja in der Weltgeschichte zumindest ein weiteres analogieloses Ereignis. Also eins, was nicht noch einmal vorkommt. Und während ich meine Flasche Wasser hole, können Sie darüber nachdenken, welches das wohl ist. Was ist auch nur ein einziges Mal passiert? Sorry, ich bin etwas, das ist auch nicht Analogie, ist etwas schwerer, ich was?
Welterschaffung?
Hohe Jungfrauengeburt? Sehr gut. Wir bleiben jetzt mal eben bei der Welterschaffung, weil die Jungfrauengeburt ist ja auch sowas, was angezweifelt ist. Dass die Welt, und das ist genau meiner Meinung nach aber die andere Antwort habe ich noch nie gehört, aber stimmt, nehme ich auch jetzt auf in mein Repertoire. Es sei denn, ich vergesse es, aber ich bin ja ein alter. Aber die Welterschaffung, ja, die Welterschaffung. Oder sagen wir mal, wenn ich jetzt noch sage, ich glaube gar nicht, dass es geschaffen ist, sondern dass sie entstanden ist, aber die Weltentstehung, die Weltschöpfung, die Weltentschaffung ist auch analogielos, ist auch etwas, was einzigartig ist. Also man kann und muss nicht sagen, grundsätzlich ab, weil es kann kein analogieloses Ereignis geben. Und das Zweite ist eben das Argument, das habe ich gerade schon kurz erwähnt, dass man sagt, ja, Tote stehen eben nicht auf, sondern die bleiben tot. Ja, genau, ja, natürlich. Und das ist ja gerade das Besondere, dass hier an dieser Stelle eben das passiert, was normalerweise nicht passiert. So, einfach mal ein paar Denksachen weg. Aber jetzt nähern wir uns der Frage selbst und sagen, wie können wir denn eine Gewissheit bekommen, dass wir sagen, ja, okay, es ist wahrscheinlicher, dass Jesus auferstanden ist, als dass er nicht auferstanden ist. Jetzt denke ich mal, es sind viele Menschen hier in diesem Raum, die sagen, für mich ist das gar nicht mehr so ein Thema, weil ich habe Jesus erlebt und ich bin in meinem Herzen überzeugt, dass er da ist. Das weiß ich, ich habe auch Wunder erlebt, ich habe Gebetserhörungen erlebt. Dann ist das super, aber ich rede jetzt quasi für die, die sagen, ich bin da noch auf der Seite des Zweifels oder der Unsicherheit. Und ich rede für uns alle in dem Sinne, dass wir anderen Wege versuchen können zu öffnen im Gespräch. Nach dem Motto, wie wir es am Sonntag hatten, seid alle Zeit bereit, Antwort zu geben für die Hoffnung, die in euch ist. Und diese Hoffnung, 1. Petrus 3, Vers 15, diese Hoffnung begründet sich ja auch laut dem 1. Petrusbrief in der Auferstehung Jesu. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Das heißt also, wie können wir den Grund der Hoffnung, die Auferstehung, Menschen nahe bringen, die noch keine persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus gehabt haben. Und diese Menschen sind ja in der Situation wie der Thomas, von dem uns im Johannesevangelium berichtet wird, im 20. Kapitel. Er ist umgeben von Menschen, nämlich seinen Freunden in diesem Fall, seinen Mitnachfolgern Jesu, den anderen Jüngern, die sagen, wir haben den Herrn gesehen. Und er sagt, wenn ich nicht ihn anfasse und wenn ich nicht die Nägel male in den Händen und in den Füßen sehe und da, wo der Speer in die Seite reingegangen ist, die Wunde, dann werde ich nicht glauben. Das heißt also, der von uns oft als Thomas der Zweifler bezeichnete Jünger Jesu war ausgeschlossen aus der Erfahrung des Auferstandenen und er war jetzt in einer Situation, andere behaupten, dass Jesus auferstanden ist. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich kann es nicht glauben. Da könnt ihr doch so viel auf mich einreden, wie ihr wollt. Und damit sind wir bei dem Thema, wie können wir uns der Auferstehung nähern und wie können wir sozusagen historisch da ein bisschen rankommen. Und das Erste, was ich hier nennen will, die Reihenfolge ist jetzt beliebig, ist die Tatsache des leeren Grabes, leeres Grab. Wenn wir die Evangelien lesen, jetzt müssen wir uns klar machen, wie ich auch gestern versucht habe darzustellen, die Evangelien sind ja in einem nahen zeitlichen Abstand geschrieben worden. Spätestens, das Allerspäteste des Johannesevangeliums ist die Fertigstellung um das Jahr 90. Das ist das Allerspäteste. Ich persönlich glaube, es ist früher. 60 Jahre Abstand. Aber wir wissen, Markus-Evangelium um die Zeit des Todes Petrus. So, wann ist Petrus gestorben? Unter Nero, Mitte der 60er Jahre. Jesus ist gekreuzigt worden und auferstanden im Jahr 30, manche sagen 31, manche sagen 30. Ich nehme jetzt das Früheste, das ist sozusagen auch der größte zeitliche Abstand. Das heißt, zwischen dem Punkt, wo das Markus-Evangelium geschrieben wurde und wo Petrus für seinen Glauben in Rom sein Leben lässt, mit der Botschaft der Auferstehung und dem Ereignis, um das es geht, sind 35 Jahre. Das ist von heute zurückgerechnet, jetzt müsst ihr mir bitte helfen, vom Jahr 2023 zurückgerechnet sind wir beim Jahr 88, danke. So, wer von uns hat schon im Jahr 88 gelebt? Wer kennt, wer hat da noch nicht gelebt? Könnt ihr auch mal eben aufzeigen. Und könnt ihr, die ihr damals noch nicht gelebt habt, kennt ihr Leute, die im Jahr 88 gelebt haben? Also gibt es jemanden unter euch, der im Jahr 88 noch nicht gelebt hat und niemand kennt, der im Jahr 88 schon gelebt hat. Und zwar schon bei Bewusstsein, war also schon so über die Grenze von 3-4 Jahren oder was hinaus. Ja. Okay, sagen wir mal 88, 89. Wenn jetzt jemand schreiben würde oder erzählen würde heute, im Dezember 1989 bin ich mit dem Auto gefahren und wollte nach Ost-Berlin, aber die haben mich in Eisenach an der Grenze nicht rübergelassen. So, was würden wir dann sagen? Falsch. Warum? Weil die Grenze schon auf war. Ja, das ist noch in lebender Erinnerung, ja, living memory. Das wissen wir noch. Ja, wir wissen noch, dass im November 1989 die Grenze gefallen ist, die Mauer. Wer war da zufälligerweise in Berlin? Okay, es waren sogar Leute da. Wart ihr auch da, als die Mauer gefallen ist? Okay. Also wir haben hier einen echten Top-Augenzeugen, ja, der hier vorne sitzt, der Moderator des heutigen Abends, Mr. Focking himself. Also der war jetzt sozusagen da, ja. Gut, aber selbst wenn du nicht hier wärst, gäbe es andere und wir hätten unsere Wege. Das heißt also, wenn wir jetzt über das leere Grab sprechen, haben wir in den ältesten Evangelien, in allen Evangelien haben wir die Überzeugung, das Grab war leer. Ich behaupte auch, die Botschaft von Jesus hätte sich überhaupt nicht ausbreiten können, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre. Dann wäre in dem Augenblick, wo die christliche Bewegung anfing in Jerusalem und sie fing ja an mit der Pfingstpredigt, haben wir es gerade gehabt, wenn wir sie gelesen haben, mit der Behauptung, dieser Jesus, den er gekreuzigt hat, den hat Gott auferweckt und dessen sind wir Zeugen. Da hätte irgendein Hohenpriester nur sagen können, sorry, Marvel, ich gehe mal in das Grab und guck mal eben nach. Aber wenn sie an das Grab gegangen wären, sind sie wahrscheinlich auch, haben sie es eben leer vorgefunden. Beziehungsweise es war ja laut Johannesevangelium nicht ganz leer, sondern es war was drin. Es war einmal das Leinentuch, mit dem der Körper eingewickelt war, und nochmal extra das Kopftuch. Und das lag so da, dass anscheinend irgendwie so, es war dann zusammengefaltet, als ob der Körper da rausgebeamt, Entschuldigung, aber rausgebeamt worden wäre. Ja, wir haben alle Star Trek und Mr. B und so weiter, Mr. Spock gesehen. Ja, also, das heißt, da sind Leute, die sagen, das Grab ist leer und es gibt in nirgendeiner Spur, weder in der Bibel selbst eine Spur, noch irgendwo in den anderen Schriften der damaligen Zeit, die nicht an Jesus glauben und die darüber reden, auch nur den Anflug dessen, dass da was war. Man hätte das sofort, die ganze christliche Bewegung, im Keim ersticken können, wenn Jesus noch im Grab gewesen wäre. Manche haben dann gesagt, ja, die haben sich in der Adresse vertan. Es war nicht das Grab Nummer 23, sondern das Grab Nummer 27, ja. Aber sowas ist natürlich lächerlich. Also ich glaube, das ist ein historisches Faktum, an dem wir nicht vorbeikommen. Jetzt kann man das natürlich unterschiedlich erklären. Man kann sagen, ja, die Römer haben den Leichnam rausgenommen. Aber welches Interesse hätten sie gehabt? Die jüdischen Führer haben den Leichnam rausgeholt. Aber was für ein Interesse hätten sie gehabt? Die Hauptthese ist, der Leichnam wurde von den Jüngern geklaut, versteckt. Und dann haben sie gesagt, Jesus ist auferstanden. Aber wirklich? Können wir uns das vorstellen, dass die Jünger inklusive eines Petrus, bei dem ich jetzt ja immer wieder bin, der dann 35 Jahre später dafür stirbt, dass die all die Verfolgungen, all das auf sich genommen hatten für eine Verkündigung, von der sie wussten, dass die Lüge war? Das ist eigentlich nicht vorstellbar. Dann gibt es natürlich auch die Scheintod-Theorie, dass sozusagen Jesus scheintot gewesen wäre oder wer ist halt entkräftet, dann irgendwie dann eingewickelt worden, aber auch das macht keinen Sinn. Wenn einer, der ausgepeitscht wurde, der schon auf dem Gang zum Kreuz zusammengebrochen ist, der Blut verloren hat ohne Ende, der dann für tot gehalten wurde, wo dann auch ja sozusagen diese Flüssigkeit, diese Blutklumpen getrennt von der anderen Flüssigkeit rauskommt, also wenn dieser sozusagen wirklich da im Grab in der Kühle erwacht worden wäre, er hätte sich dann irgendwie aus seinen Dingern befreit und hätte irgendwie es sogar noch geschafft, diesen Stein von innen wegzurollen. Wenn der jetzt vor den Jüngern entstanden wäre, dann hätten die nicht gesagt, oh, du bist auferstanden, sondern wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Ja, also das ist sozusagen eine Theorie und eine Richtung, die nicht möglich ist. Das ist das Erste, was wir auf jeden Fall wissen. Wir wissen, Jesus war tot und wir wissen, er war im Grab und deswegen ist das schon jetzt vorausgesetzt, habe ich jetzt nicht hingeschrieben. Aber das Grab war leer. Das Zweite ist, dass wir die frühen Zeugen haben und das ist jetzt sehr interessant, weil wir nämlich, ich mache jetzt kein Gender-Sternchen, aber ich mache, das mag ich nämlich nicht, ich denke die meisten ja auch nicht, aber ich kann hier ein Zeugen und ein Zeuginnen machen. Ja? Jetzt ist es ja interessant, dass in allen Evangelien berichtet wird, dass die Frauen die sind, die am Grab als erste die Zeuginnen waren. Maria Magdalena und die anderen Frauen. Warum ist das interessant? Es ist deshalb interessant, weil wenn es eine erfundene Geschichte wäre, wäre sie schlecht erfunden. Weil in der damaligen Zeit weder im jüdischen System noch im römischen System noch im griechischen System die Aussage von Frauen vor Gericht sehr viel galt. In manchen war es sogar gar nicht zugelassen. Das heißt also, wenn ich die Geschichte erfinde und das Ganze sozusagen ein Märchen, eine Fiktion ist, dann würde ich aber nicht so schreiben, dass es unwahrscheinlich klingt. Das war also eine schlechte Idee. Deswegen macht auch der Paulus, der übrigens kein Frauenfeind war, sondern Frauen als Leiterin von Gemeinden eingesetzt hat, wie wir bei der Phoebe und der Odia und Syntyche und bei Lydia und anderen sehen können. Da könnt ihr mich auch noch mal zu einladen, da mache ich da mal was zu. Jetzt vielleicht noch voller. Aber auf jeden Fall, dass der im 1. Korintherbrief schreibt, im 15. Kapitel, dass er die Zeugen der Auferstehung benennt und da die Innen nicht mit nennt, ja, nur unter ferner liefen, aber vor allen Dingen die Zeugen, hat nichts damit zu tun, dass Paulus Frauenfeind war, sondern dass er einfach hier vor den Korinthern in ihrer Situation eine wasserdichte Argumentation ihnen liefern wollte. Jetzt sind wir mit dem 1. Korintherbrief, wo Paulus ja im Kapitel 15 das ganz besonders betont und beschreibt, noch viel früher als die Evangelien. Wir sind jetzt Anfang der 50er Jahre. Das heißt, jetzt schreibt er über etwas, was aus unserer heutigen Zeit im Jahr 2003, 2002 war. Was war 2002? War dann eine Weltmeisterschaft? Weiß das jemand noch? Was war 2002? Bitte? Okay, das ist soweit. Ja, genau. Dankeschön. Sehr gut. Also wir merken, hier sind Augenzeugen unter uns und genau darüber reden wir ja. Augenzeugen oder Ohrenzeugen. So, Paulus sagt, ich habe euch das weitergegeben, 1. Korinther 15, Abvers 4, ich zitiere es aus meinem Gedächtnis, was ich selbst schon empfangen habe. Wann hat er es empfangen? Als er zum Glauben kam. Wann kam er zum Glauben? Im Jahr 34. Spätestens 35. Also 5 Jahre später. Als Paulus zum Glauben kam, hat er schon auswendig gelernt, wer die Zeugen waren. Warum? Ja, weil er Rechenschaft geben sollte von der Hoffnung, die in uns ist. Und das haben alle frühen Christen gelernt. Da sagt er, ich habe euch weitergegeben, was ich schon empfangen habe, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tag auferstanden ist, dass er von Petrus gesehen wurde, er nennt da den aramäischen Namen Kephas, dann von den 11, weil der Judas war ja nicht mehr dabei, also das sind nicht die 12, dann von Jakobus und dann von 500 Geschwistern auf einmal, von denen die meisten noch leben. So, das heißt also, Paulus berichtet im Jahre 51, 52, als er den Korintherbrief schreibt, über das, was er im Jahre 34, 35 schon als festen Lernstoff, als er Christ wurde, empfangen hat, sozusagen als Memory, denkt dran, das war die Reihenfolge, so haben sie ihn gesehen, was 4, 5 Jahre vorher passiert ist. Da sind wir ganz, ganz nah mit diesen Zeugen. Das Spannende bei dieser Aussage ist die man leicht überliest, nämlich das ist der Jakobus. Wir wissen aus den Evangelien, dass die Familie Jesu, während er seinen Dienst machte in Galiläa, eher distanziert kritisch war. Ja? Also wird uns berichtet in mehreren Evangelien, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen, sie wollen dich sehen. Und in einem Evangelium steht sogar, ich glaube bei Markus, sie sagen, du bist verrückt. Ja? Das heißt also, die haben nicht von vornherein an Jesus als Messias geglaubt. Vielleicht die Maria, aber die anderen vielleicht nicht. So. Nach der Auferstehung aber, in der Urgemeinde, und das wissen wir nicht nur aus dem Neuen Testament, sondern wir wissen es auch aus historischen anderen Zeugnissen, zum Beispiel von Eusebius von Caesarea, über den ich am Montag ein bisschen was erzählt habe, wissen wir, dass die Familie Jesu, die Großfamilie Jesu, Teil der Urgemeinde war. Steht auch in der Bibel, aber steht auch außerhalb, sodass sogar noch Cousins und Großneffen von Jesus, von Kaiser Trajan, im Jahr 110 vorzitiert wurden und sagten, seid ihr von dieser davidischen Abstammung und dieser Jesus-Sekte, weil Jesus war ja aus der Davids-Familie, die ja immer noch so eine Art Königtumserinnerung hatten, wenn es einen neuen König gibt, dann wird er aus unserer Familie kommen, weil wir die David-Nachfahren sind. Jesus war ja ein David-Nachfahrer, auch über die Linie der Maria, aber auch über die Linie des Josef, des Adoptivvaters. Und wir merken also, in der Jesusfamilie, in der Großsippe der Daviditen, die mit Jesus verwandt waren, über Maria, war man Jesus-Nachfolger noch mehrere Generationen später. Wie kommt das denn? Paulus beantwortet es durch diesen kleinen Nebensatz und dann erschien er dem Jakobus. Und damit war für Jakobus das Thema erledigt. So, wenn ich jetzt glauben sollte, dass einer meiner beiden Brüder der Messias war, würde ich eher ein bisschen Problem haben, weil das sind zwar nette Menschen, außerdem sind sie meine Brüder, aber ich weiß auch, wie sehr wir uns gekloppt haben als Jungs. Ja? Deswegen würde mir das jetzt schwer fallen. Aber der Jakobus ist hier unter der Ziele der Zeugen und das ist für mich der stärkste Indiz. Ich bin bei Indizien, ich habe nicht gesagt, ich beweise euch die Auferstehung, sondern ich führe euch auf einem Indizienweg. Ich nehme noch 5 Minuten und dann kommen wir ins Gespräch. Ich schaffe sowieso nicht alles. Wie gesagt, Faszination Jesus steht das alles drin. Und auf meiner Glauben denken, im Podcast und in YouTube Glauben denken, habe ich eine Reihe über Jesus. Und da spreche ich auch über die Auferstehung in einer der Folgen, wo das nochmal ausführlicher dargestellt wird. Also wer sagt, das war mir heute Abend zu schnell, ich würde das gerne nochmal nachhören, bitte abonniert den Kanal YouTube Glauben, Denken zusammengeschrieben oder Podcast über Spotify oder was auch immer, kriegt ihr das. Leeres Grab, Zeugen, das dritte sind, und damit natürlich verbunden, sind die Erscheinungen des Auferstandenen, die habe ich ja gerade schon genannt. Deswegen brauche ich die jetzt nicht nochmal großartig zu erwähnen oder zu entfalten. Überall wird uns berichtet in allen Evangelien, dass die Jesus getroffen haben, zum Glauben an ihn kamen. Maria Magdalena, Petrus, die 11 Jünger, die 500, der Thomas und so weiter. Der Jakobus auch. Warum? Nicht nur wegen dem leeren Grab. Das leere Grab war sozusagen der Hintergrund, aber das Entscheidende war, sehen wir ja auch, wenn wir nochmal lesen, die Auferstehungsberichte, da wo Maria Magdalena Jesus begegnet, erst erkennt sie ihn nicht, sie denkt, er ist der Gärtner, dann sagt er Maria und sie sagt, oh wow, das ist jetzt Jesus, erkennt. Die Erscheinungen waren es, die es sozusagen klar gemacht haben. Ich habe aber so ein kleines Nebenindiz und ich hoffe, dass jetzt die adventistischen Geschwister nicht sauer auf mich sind. Es gibt ein weiteres Indiz, nämlich, dass die Christen ganz früh nicht mehr den Sabbat als Haupttag gefeiert haben, sondern den Sonntag. Das sagt uns zum Beispiel Plinius der Jüngere, der schrieb an den Kaiser Trajan, was er mit den vielen Christen machen sollte, die bei ihnen in Kleinasien jetzt sind, ob er die alle umbringen müsste. Ob sozusagen das Verbrechen, dass die Christen sind, schon genug Verbrechen ist oder ob die Christen sein müssen und noch zusätzlich was Böses tun müssen. Und dann beschreibt er in einem Brief von 112 nach Christus, Plinius der Jüngere, schreibt er den Kaiser Trajan und sagt, ich möchte von dir bitte eine Antwort haben, wie ich da vorgehen soll, und beschreibt, was die machen. Sie betreffen sich am ersten Tag der Woche und singen Christus als ihrem Gott Lieder, noch bevor die Sonne aufgeht. Und dann am Abend treffen sie sich und essen miteinander. und haben eine Feier. Interessant. Warum haben die sich so getrennt getroffen? Ja, weil die arbeiten mussten. Deswegen sind wir vor der Arbeitszeit, haben die am Sonntagmorgen sich getroffen. Und Paulus sagt das auch schon im Korintherbrief. Am ersten Tag der Woche, wenn ihr zusammenkommt, dann legt etwas zusammen für die Heiligen, die da in Jerusalem verarmt sind aufgrund der Hungersnot. So, ich will da jetzt nicht so wahnsinnig lange reingehen, aber wir sehen einen Übergang vom Schabbat, den die Judenchristen auch sicher weitergefeiert haben, zum Sonntag, zum ersten Tag der Woche, der damals ja noch kein Arbeitstag war, kein arbeitsfreier Tag war. Der ja, die Woche ist ja überhaupt dadurch durch das Christentum im westlichen Welt verbreitet worden, also durch die Juden plus das Christentum. Warum? Ja, weil an dem Sonntag das Entscheidende geschehen ist. Das heißt, jeder Sonntag ist ein indirektes Zeugnis dafür, es muss irgendwas Besonderes passiert sein, dass sozusagen diese im Judentum lebenden, verhafteten Gläubigen, Menschen wie Petrus, die waren ja alle Juden, dazu gebracht haben, an einem anderen Tag sich nochmal extra zu versammeln und Christus zu preisen. Warum? Ja, weil er an dem Sonntag auferstanden ist. So, ich könnte jetzt noch weitergehen und einige weitere Dinge zeigen. Ich weiß, dass all das niemanden zum Glauben führen wird. Aber was es tun kann, und das kann man ja noch viel differenzierter jetzt machen, als ich es in der Kürze der Zeit heute Abend euch nahebringen konnte, ist, dass man einfach mal ins Denken kommt und dass manche der Vorurteile wegschieben kann und sagen kann, okay, was wäre denn, wenn es jetzt wirklich ist? Und das hat ja der Thomas auch richtig gemacht. Der Thomas hat ja gesagt, ich glaube es eigentlich nicht, aber ich lasse mich darauf ein, dem weiter nachzuspüren. Er war an der Stelle, wo es am wahrscheinlichsten war, dass Jesus wieder auftaucht, nämlich in der Schar der Jünger. An dem einen Sonntag war er nicht dabei. Eine Woche später, wo Jesus wieder erscheint, war Thomas anwesend. Das heißt, er hat sich überlegt, wo kann es sein? Und es ist wahrscheinlich, dass wenn Jesus noch einmal sich zeigt, dass er es der Gemeinschaft der Jünger tut. Und das können wir tun. Wir können sagen, ich bin vielleicht noch nicht überzeugt. Ja, das leere Grab, das scheint zu stimmen. Ja, die Aussagen der Zeugen sind für mich auch nachvollziehbar und die sind sogar bereit gewesen, ihr Leben dafür zu geben. Da müssen sie selbst ja überzeugt worden sein. Ja, es gab offenbar Erscheinungen. Ja, und da gibt es noch diese Nebendinge, die vielleicht auch noch passiert sind. Und da gibt es noch zwei, drei andere Sachen. Vielleicht stimmt es ja. Und jetzt kommt es aber auf einen weiteren Schritt an. Und das ist sozusagen der Schritt, der zum Glauben führt. Wenn ich sozusagen diesen Weg gegangen bin und sage, okay, ich lasse es zu, dass das möglich ist, auch wenn es normalerweise nicht passiert. Also dass sozusagen es ein einzigartiges Ereignis ist. Eine neue Schöpfung, analog der ersten Schöpfung. Da gibt es eine Analogie, da gibt es eine Entsprechung. Aber ansonsten gibt es keine Analogien, sagt die Bibel auch nicht. Ein umwälzendes Ereignis, warum auch das ganze Neue Testament daran hängt, ja die ganze Bibel daran hängt. Weil wenn Jesus auferstanden ist, dann sind auch die anderen Wunder, wie die Sturmstellung oder die Heilung des Blinden, sind gar kein Problem mehr. Ja? Wenn das stimmt, kann der Rest auch stimmen. Wenn das nicht stimmt, muss man auch an den Resten ein Fragezeichen stellen. Deswegen ist das Thema der Auferstehung auch so wichtig und so zentral. Aber jetzt kommt der letzte Punkt und das ist der Punkt, wie kommt das an mich persönlich heran? Wie kann also dieser Jesus, wenn er denn wirklich lebt, heute für mich lebendig werden? Und da muss man sagen, das können wir nicht machen. Der Thomas konnte auch keine Erscheinung des auferstandenen Jesus herbeizwingen. Aber er konnte sich in eine Situation bringen, wo er dafür offen war. Karl Heim, der große Theologe vor 100 Jahren, hat auch noch bis in die 1950er Jahre gelehrt in Tübingen, hat einmal ein Beispiel gesagt und damit schließe ich jetzt und dann kommen wir ins Gespräch. Das passt vielleicht jetzt nicht an die Jahreszeit, aber wir stellen uns mal vor, es ist Januar, und es ist ein Teich zugefroren. Ja? Und auf diesem Teich soll ja vorkommen, trotz Klimawandel, dass ab und zu nochmal ein Teich zufriert. Da sind also Leute, die gehen Schlittschuh laufen und die machen ihre Pirouetten und die sagen, komm doch auch auf das Eis. Und ich stehe jetzt davor und sage, mit meinem Idealgewicht weiß ich nicht, ob das so sicher ist, da drauf zu gehen. Ja? Wird mich das Eis halten? Das werde ich nie erleben, nie erfahren, wenn ich nicht den Schritt mache, dass ich selbst auf das Eis gehe. Die anderen sind am Eis und sagen, es funktioniert. Aber ich muss diesen existenziellen Schritt machen, dass ich selbst sage, okay, ich lasse mich drauf ein. Ich nehme jetzt diesen Schritt des Vertrauens und gehe auf das Eis. Und dann werde ich sehen, dass das Eis trägt. So ist das auch in der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, dass da, wo wir anfangen und sagen, Herr, ich will dich kennenlernen, ich will eine Begegnung mit dir haben, ich bin bereit, dir nachzufolgen, ich bin bereit, deinen Willen zu tun, wie es heißt in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand bereit ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Also auf dem Weg des sich Jesus Näherns und sich für ihn öffnen, wird er auf einmal, tritt er als der Lebendige in unser Leben hinein. Und da ist das, ich möchte das nicht so, das Wort Glaube ist gemeint, aber Glaube heißt so manchmal, als ob ich sage, ich muss irgendwas für wahr halten, was aber unlogisch ist. Nein, mit Glauben ist hier gemeint eine Öffnung und ein Vertrauen. Ich kann also auch im Gespräch mit Menschen, die zweifelnd sind gegenüber der Wahrheit der Bibel oder auch der Wahrheit der Auferstehung, kann ich versuchen, Argumente zu finden. Ich hoffe, dass ich ein bisschen geholfen habe. Wie gesagt, man kann mehr nachlesen und nachhören. Aber der entscheidende Punkt kommt dann noch und das ist der Punkt, wo der Mensch sozusagen das Vertrauen wagt und die Begegnung sucht. Deswegen schreibe ich jetzt hier noch Vertrauen und Begegnung und wo man auf einmal merkt, es ist nicht nur ein Wort, sorry, das ist jetzt ganz schief geschrieben, weil ich hier von rechts da komme, soll Begegnung heißen, mein G ist immer nicht lesbar, aber Vertrauen und Begegnung und da ist sozusagen der Punkt, wo es persönlich werden kann. Soweit jetzt erstmal und dann kommen wir ins Gespräch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.